Eine glaubhafte Zeugenaussage, die ist nur so gut wie der Zeuge selbst, oder? Ist der Zeuge für Übertreibung bekannt, wird ihm auch nicht so leicht jemand glauben oder sogar gar nicht glauben. Wer dreimal lügt, den glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht, heißt ein deutsches Sprichwort. Richter stehen allerdings auch mal oft vor dem Problem, ob ein Zeuge das Ereignis auch wirklich gesehen hat, das er da bezeugt. Zum Beispiel ein Autounfall. Man hört den Knall, man dreht sich um und denkt, genau zu wissen, was passiert ist. Dabei hat man erst den Knall gehört und das Ereignis ist eigentlich hinter dem Rücken passiert. Man weiß eigentlich gar nicht, was passiert ist. Aber man hat schon seine Meinung. Und ein Richter muss das herausfinden. Ist diese Zeugenaussage jetzt verwertbar? Oder ist sie nur eingebildet, nicht böswillig, aber eben nichts wert? Aber was ist mit Zeugen, die ihre Beobachtung erst einmal selber nicht für wahr halten? Die denken, das kann ja gar nicht sein, was ich da jetzt gesehen habe. Sind es gute Zeugen oder sind es schlechte Zeugen? Das ist sicherlich von der Situation abhängig. Aber gerade so eine Gruppe von Zeugen. Zeugen, die ihren eigenen Leuten nicht mal vertrauen, die wollen wir heute betrachten. Wir lesen uns Markus Kapitel 16, die letzten Verse von 9 bis 20. Markus Kapitel 16, 9 bis 20. Als er, also Jesus, aber früh am ersten Tage der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündigte denen, die mit ihm gewesen waren. Die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich auf das Land begaben. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den 11, selbst als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Damit wäre das Markus-Evangelium geschlossen. Aber wir haben noch sehr viel Information drin. Hier drin. Bevor ich aber zu der eigentlichen Auslegung komme, muss ich einiges zu diesen Versen sagen. Wir haben es heute mit einer Textstelle zu tun, die einige Merkwürdigkeiten aufweist. Am auffälligsten ist wohl, dass dieser Abschnitt mit einer Wiederholung aus Vers 1 beginnt, sowie die erneute Vorstellung von Maria Magdalena, die auch bereits in Vers 1 erwähnt wurde. Auch der Schreibstil dieser 12 Verse ist Markus untypisch. Hinzu kommt, dass diese Verse in einigen alten Handschriften fehlen, die Ende des 19. Jahrhunderts gefunden worden sind und aus dem 4. Jahrhundert stammen. Es sind sozusagen die ältesten Zeugnisse, die wir von der Bibel, vor allen Dingen vom Neuen Testament, haben. Sie sind aber in den meisten Überlieferungen vorhanden. Und jetzt stehen wir vor einem Problem. In den ältesten Zeugnissen fehlen sie, obwohl das ganze Neue Testament in diesen Zeugnissen erhalten ist. In den meisten Handschriften sind sie, die aber jüngeren Datums sind. Die Folge aus diesen ganzen Ausführungen ist, dass einige heutige bekannte und auch von uns geschätzte Bibellehrer, zum Beispiel John MacArthur, diese Verse als Hinzufügungen betrachten und sie deshalb nicht als zur Bibel gehörig kommentieren. Aber da sie in den Mehrheitstexten zu finden sind, sollten sie eben erhalten bleiben. Aber die Empfehlung ist, dass man keine Lehre ausschließlich auf diese Bibelstellen ruhen sollte. In manchen Bibeln werden diese Stellen auch gar nicht erst angeführt, diese Verse 9 bis 20. Aber diese Ansicht, die ist für mich nicht befriedigend. Und vielleicht ergeht es euch genauso. Ich vertrete, wie auch einige andere, die Theorie, dass der Schluss des Markus-Evangeliums nicht von Markus persönlich beendet wurde. Wir kennen das von 5. Mose, von Josua, von 2. Samuel, wo die Verfasser auch schon tot waren, als das Buch vollendet wurde. Das Evangelium nach Markus muss nicht, kann aber ebenso nach seinem Tod fertiggestellt worden sein. Markus ist ca. 68 nach Christi Geburt gestorben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau auf welche Art, höchstwahrscheinlich nicht natürlich. Und dann hat jemand dieses Werk vollendet, dessen Namen wir nicht kennen. Übrigens, wir haben auch kein biblisches Zeugnis, dass Markus der Verfasser des Markus-Evangeliums ist. Das lesen wir nirgends. Das lesen wir nur in der Überschrift, die aber nicht zu dem Markus-Evangelium gehört, sondern ja eigentlich eine Beifügung ist, wie alle Überschriften, die wir lesen. Auch die Verse und die Kapitelnummerierung. Das sind ja nachträglich eingestellte Sachen, um alles leichter zu finden. Dass das von Markus kommt, das nimmt man an, weil es die früheren Nachfolger der ersten Apostel so bezeugt haben. Es wird von Markus sein. Aber es sagt nicht unbedingt aus, dass Markus alles geschrieben haben muss. Wenn jemand nun anderes das Markus-Evangelium vollendet hat, dann ist es deshalb ja nicht unglaubwürdig. Es würde auch nicht dem Vers 19 in Kapitel 22 der Offenbarung widersprechen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Wegnimmt, hinzufügen, ist nicht erlaubt. Aber wann wurde Offenbarung fertiggestellt? Circa 100 nach Christi, als das Markus-Evangelium schon längst fertig war. Ich bin überzeugt, dass Gott der Allmächtige über sein Werk wacht. Dass er hat es nicht zugelassen, dass Jahrhunderte vor Entdeckung dieser älteren Abschriften der Urbibel etwas von seinem Wort fehlt. Dass Luther irgendetwas bekommen hat, nicht bekommen hat, was wir aber bekommen hätten oder nicht haben sollten. Das würde sagen, ja, Gott ist nicht allmächtig und das kann ich nicht glauben. Deshalb werde ich diesen Inhalt dieser Verse auch auslegen, ganz normal, als wenn es zur Markus-Bibel gehört. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr verwirrt, aber weil es eben diese Problematik gibt, habe ich darauf hinweisen müssen. Kommen wir nun zur eigentlichen Auslegung. Betrachten wir die Verse einmal genauer, dann stellen wir fest, dass wir es hier mit ungläubigen Zeugen haben. Nicht unglaubwürdigen Zeugen, ja? Ungläubigen Zeugen. Denen Jesus einen Auftrag gibt, nämlich das Evangelium zu verkünden, den Menschen, damit sie, das ist mein zweiter Punkt, das Ziel ihres Glaubens bzw. Unglaubens erkennen. Damit sich die Jünger aber als Boten Christi auch ausweisen konnten, brauchten sie wunderbare Zeichen. Ähnlich wie der Herr, damit auch verstanden wird, dass hier nicht Menschenwort oder Weisheit verkündigt wird, sondern Gottes Wort. Nachdem Jesus dann seinen irdischen Auftrag erledigt hatte, geht er zurück zum Vater. Das sind die vier Punkte, die wir heute betrachten wollen. ungläubige Zeugen das Ziel des Glaubens oder des Unglaubens bei den Menschen und wunderbare Zeichen sowie zurück zum Vater. Die Hälfte dieser Verse, und das ist zufälligerweise auch die Hälfte der Wörter, die in diesen Versen verwendet werden, befasst sich mit den Zeugen, mit deren Auftrag, denen der Auftrag der Verkündigung gegeben wird. Dabei wird aber nicht herausgestellt, wie zuverlässig diese Zeugen sind oder wie gut ihr Leumund ist. Ganz im Gegenteil. Ihr Unglaube, ihre Zweifel werden hervorgehoben. Sie werden direkt in den Mittelpunkt gestellt. Den Unglauben der Frauen haben wir ja schon betrachtet beim letzten Mal. Nun geht es um diejenigen, die es eigentlich hätten besser wissen müssen. Denn sie haben das Wirken Jesu hautnah erlebt, kannten es nicht nur vom Hören sagen. Sicher, die Frauen waren auch immer mit Jesus mit, aber wir wissen nicht genau, wie lange, ob sie immer dabei waren oder ob es auch Zeiten gab, wo sie nicht dabei waren. Waren sie bei der Speisung der 4000 und haben dann bei der Speisung der 5000 gefehlt oder so? Wissen wir nicht. Aber die Jünger, sie waren immer dabei, vor allen Dingen die 12 Apostel. Wieder fällt auch auf, dass Maria Magdalena besonders erwähnt wird. Wie bei Lukas wird hier auch nochmal erwähnt, dass ihr 7 Dämonen ausgetrieben worden sind. Sie wird immer als erst genannt, wenn es um eine Gruppe von Frauen geht. Nur bei Johannes, da kommt sie einmal an der letzten Stelle, weil Johannes die Verwandten des Herrn Jesus erst einmal vorstellt, nämlich die Mutter Maria, dann die Schwester von Maria, also Jesus' Tante, und dann kommt erst Maria Magdalena. Aber Maria hat auch eine besondere Beziehung zum Herrn. Eben wohl wegen der Dämonenaustreibung. Sie war nicht die einzige Frau, denen der Herr Dämonen ausgetrieben hat oder von Krankheiten geheilt hat, die bei ihm blieben und dann auch finanziell unterstützten. Das können wir alles in Lukas 8 nachlesen. Maria Magdalena hatte aber einen besonderen Eifer an den Tag gelegt. Sie war so etwas wie der weibliche Gegenpart zu Petrus, aber ein wenig besonnener als ihr. Wenn wir die Auferstehung des Herrn in den unterschiedlichen Evangelien lesen, wird klar, dass sie es war, die Petrus und Johannes als erste von dem leeren Grab berichtete. Und sie war bis zu dem Zeitpunkt auch noch der Meinung, der Leichnam wäre geklaut worden. Beim zweiten Besuch des Grabes offenbart sich ihr Jesus. Sie erkennt ihn, weil er sie beim Namen anspricht. Und dann läuft sie wieder los, wieder in die Stadt, das zweite Mal, um zu berichten, Jesus ist auferstanden. Maria, sie war eifrig, aber ohne diesen Drang, sich in den Vordergrund zu spielen. Sie verkündigt es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten, lesen wir. Und als diese es hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Diese 11 waren zweifelnde Zeugen. Doch am gleichen Tag erschien der Herr unerkannt auch anderen Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus wohl sind. Das lesen wir nicht hier in Markus, aber das können wir auch wieder von Lukas entnehmen. Emmaus ist ca. 11 bis 12 Kilometer von Jerusalem entfernt. Aber was suchten sie in Emmaus? Der eigentliche Treffpunkt war doch Galiläa. Sie sollten doch nach Galiläa gehen. Und sie gehen nach Emmaus. Nur bei Matthäus lesen wir, dass Jesus seine Jünger in Galiläa traf. Alle anderen sprechen erstmal davon, dass sie in dem Saal blieben, wo sie auch das Abendmahl genommen hatten. Wer waren diese Jünger? Nur einer wird mit Namen genannt, bei Lukas, Kleopas. Und sie waren wohl wohnhaft in Emmaus. Und diese beiden Jünger, sie waren immer noch unter diesem Eindruck dieser vergangenen Ereignisse, dass Jesus gekreuzigt war und nun gestorben ist. Und in dieser Situation begegnen sie Jesus, der sich ihnen aber nicht zu erkennen gibt. Ihre Augen werden gehalten. Sie nehmen ihn als Begleiter auf. Wer reist schon gerne allein? Je größer die Gruppe, desto unwahrscheinlicher sind auch Angriffe. Alles eine Win-Win-Situation, wie wir heute sagen würden. Was macht der Herr? Er fragt sie, warum sind sie traurig? Ganz normal, oder? Man sieht da so zwei Männer, die laufen traurig her. Hey, was ist passiert? Und sie erklären ihm die Situation, dass Jesus von Nazareth ein besonderer Prophet war, dass er von den Priestern und Obersten zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Sie erzählen von der Hoffnung, die sie in ihn gesetzt haben, nämlich, dass Jesus Israel erlösen würde. Und dann erzählen sie noch weiter, lesen wir in Lukas 24, ab 22. Zu denen haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagte, er lebe. Und etliche der Unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Hier fehlt auch wieder das Vertrauen in Jesu Worte. Und wie ist die Reaktion des Herrn auf ihren Unglauben? Wieder einmal überraschend, nicht schimpfen erstmal. Denn er tadelt dir nicht, sondern gibt eine Bibelstunde. Thema: Christus im Alten Testament. Er legt ihnen aus von Mose über die Schriften, die Propheten und die Psalmen, dass er, also Jesus, hatte leiden müssen, ausgeliefert werden müssen. Aber erst, als sie bei sich zu Hause ankamen, offenbart sich Jesus ihnen durch eine Handlung, nämlich das Brechen des Brotes. Normalerweise wäre es die Aufgabe des Hausherrn gewesen, für das Essen zu danken und das Brot zu brechen und zu verteilen. Aber Jesus nahm das selbst in die Hand, denn er ist der Herr aller Herren, auch der Hausherren. Dankeschön. Und diese Handlung des Brotbrechens war bei den Jüngern bekannt. Sie waren sicherlich nicht bei dem letzten Mal des Herrn dabei, beim Abendmahl. Aber Jesus hat das Brot auch gebrochen, als er die 5000 speiste. Er hat das Brot gebrochen, als er die 4000 speiste. Und sicherlich wird er auch das Brot gebrochen haben, wenn sie unter sich waren. Das ist eine typische Handlung für den Herrn gewesen. Und jetzt gingen ihnen die Augen auf. Sie waren nicht mehr gehalten. Und sie erkannten, dass er der Herr ist. Und in dem Augenblick war er auch schon wieder weg. Aber diese Erkenntnis, die behielten sie nicht für sich. Sie wollten, ja, sie mussten es den anderen sagen. Die Freude, die sie empfanden, wollte geteilt werden. Die Botschaft, der Herr lebt, wollte verbreitet sein. Kein Warten bis morgen, obwohl es schon Abend war. Nein, gleich los, die gleiche Strecke zurück, 12 Kilometer. Und ich denke, sie sind nicht langsam gegangen. Sie werden vielleicht 3-4 Stunden für den Hinweg gebraucht haben, aber sicherlich nur die Hälfte der Zeit für den Rückweg. Aber auch sie trifft diese ernüchternde Realität, wie wir in Vers 13 lesen. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Der Unglaube, dieser Unglaube, das ist kein Einzelfall. Petrus erkennt Jesus als den Christus an. Dann kommt von Jesus die erste Ankündigung über sein Leiden und seine Auferstehung. Und was sagt Petrus daraufhin? Das widerfahre dir bloß nicht. Und Jesu Reaktion war, weiche hinter mich, Satan. Lesen wir in Kapitel 8 vom Markus-Evangelium. Die zweite Ankündigung, ein Kapitel später. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tage auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und die dritte Ankündigung wollten sie nicht wahrhaben. Jesus erzählt den 12 Aposteln ganz genau, was ihm in Jerusalem erwartet. Jede Einzelheit, von der Gefangennahme bis zum Tod, das Spotten, das Verhöhnen und so weiter. Und dann kommen die Zebedäus-Söhne, Jakobus und Johannes, fragen ihn daraufhin, ob sie rechts und links zu seinem Thron sitzen dürfen, in seiner Herrlichkeit. Was ist das für eine Frage bei dieser Ankündigung? Es ist Verdrängen, Unverständnis und Angst, finden wir hier in diesen Textstellen. Unverständnis und Angst sind die Ursachen für fehlendes Vertrauen in Gottes Wort. Die Folge von Unverständnis und Angst ist auch heute noch der Unglaube. Die Angst davor, wirklich ein verlorener Sünder zu sein, wird verdrängt, indem man die Bibel als Menschenwerk darstellt. Das Unverständnis darüber, dass das Heilswerk ohne persönliches Zutun allein von dem dreieinigen Gott vollbracht wurde, das kann es auch nicht sein. Das wird auch verneint. Nein, ich muss was dazu tun. Und dann offenbart sich der Herr den Elben selbst. Es ist immer noch Sonntag, nach unserer Zeitrechnung. Nach dem jüdischen Zeitrechnung wird es schon der zweite Tag der Woche gewesen sein, der angebrochen ist, denn die zählen ja von 18 Uhr den Tag an, also was bei uns 18 Uhr ist. Aber Jesus hatte wirklich Mühe an diesem Tag, an seinem ersten Auferstehungstag, seine Jünger von seiner Auferstehung von den Toten zu überzeugen. Aber Jesus erscheint sichtbar, denn dieses Wort offenbart sich, das heißt, er ist wirklich sichtbar, fühlbar, man kann ihn berühren. Er ist kein Geist, wie sie zuerst dachten. Ungläubige Zeugen, die letztendlich mutige Zeugen wurden. Aber er musste erstmal ihren Unglauben tadeln und ihre Herzenshärte, weil sie nicht geglaubt haben, ihren eigenen Leuten. Menschliches Schelten ist meist Zeichen der Ohnmacht. Jesus Schelten gehört zu einer göttlichen Vollmacht. In ihm bricht sich die Wirklichkeit Gottes Bahn. Es deckt die Bollwerke des Unglaubens und der Herzenshärte auf, stellt sie unter Gottes Urteil und entmachtet sie. So schreibt Adolf Pohl in seinem Kommentar zum Markus-Evangelium. Niemand von den Personen, die von der Auferstehung gehört haben, selbst als Engel ihnen davon berichteten, haben es geglaubt. Nicht einer. Dabei war es gar kein Geheimnis. Die Priester forderten schließlich deswegen gerade eine Wache am Grab und dass der Stein versiegelt wird, damit Jesus nicht von den Jüngern geraubt wird. Aber die Reaktion der Apostel und der anderen Jünger macht ihr Zeugnis der Auferstehung und dem Treffen mit dem Herrn umso glaubwürdiger, weil sie nicht schwärmerisch waren. Hätten die Apostel den Leichnam, wie auch immer, gestohlen, dann hätten sie den Frauen auf ihrer Botschaft hin geantwortet, natürlich ist er auferstanden, klar, und verkündigt es in der ganzen Stadt, Jesus ist auferstanden, obwohl sie selbst gewusst hätten, dass er ist geklaut worden. Aber so war nicht ihre Reaktion. Ganz im Gegenteil. Nein, das kann nicht sein. Die Jünger kannten die Verheißung, haben die wortwörtliche Erfüllung erlebt. Jesus hat es ihnen dreimal gesagt und sie haben es dann von ihren eigenen Leuten gehört, aber sie glaubten es nicht. Johannes, er hat das Kreuz gesehen. Er stand unter dem Kreuz. Er hat den Auftrag von Jesus bekommen, Jesu Mutter anzunehmen, für sie zu sorgen. Frau, siehe deinen Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Gehört zu den letzten 7 Worten. Ich möchte noch einmal Pohl zitieren. Glaube ist nicht schon das Überzeugtsein von Sachverhalten, sondern persönliche Begegnung mit dem gnädigen Herrn. So ruft der Herr die Maria beim Namen, reicht den immer aus Jüngern das Brot und redet die 11 an. Niemand, Und wenn er noch so dicht umgeben ist von einer Wolke von Zeugen und Wundern, glaubt an den Auferstandenen, ohne selbst ein Auferweckter zu werden. Ostern glaubt man letztendlich nur durch persönlich erfahrenes Ostern. Die Apostel und Jünger haben jeder ihr persönliches Ostern gehabt. Auch Thomas 8 Tage später. Und aufgrund ihrer persönlichen Begegnung mit dem Auferstandenen konnten sie nun ihre vom Herrn gestellte Aufgabe, Zeugnis zu geben, vollumfänglich nachkommen. Sie sollten aber nicht nur auf Anfrage ihr Zeugnis geben, sondern sie sollten in die Welt hinausgehen. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Jesus sagt, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben. Verkündigt das Evangelium, das ist der Auftrag. Und wie sollen sie es tun? Geht hin. Hingehend. Das ist ein Partizip, wie man so schön sagt, und bedeutet die Art und Weise, wie das Evangelium verkündigt wird. Und das gilt auch für uns heute noch. Das ist nicht aufgehoben worden. Wir, Jünger, egal ob Mann oder Frau, sollen zu den Menschen gehen und das Evangelium verkünden. Wir sollen nicht warten, bis irgendwann eine Anfrage an uns gestellt wird. Sag einmal, wie ist das mit Jesus? Sondern wir sollen aktiv hinausgehen in die Welt und die frohe Botschaft verkünden. Bevor wir jetzt aber alle herausrennen und genau das tun, wollen wir uns einmal verdeutlichen, wo fängt denn die Welt an? Was bedeutet das denn überhaupt? Es bedeutet nämlich nicht, in ferne Kontinente, fremde Länder oder andere Städte zu ziehen, um das Evangelium zu verkünden. Denn die Welt ist überall. Hier, wo du sitzt, ist Welt. In deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, da ist die Welt, die es die frohe Botschaft hören muss. In deinem Bekanntenkreis, in deiner Nachbarschaft, dein Gegenüber auf dem Flur, der über dir wohnt, der unter dir wohnt, falls da kein Keller ist, das ist die Welt. Und auch die Apostel sollten mit ihrer Verkündigung in Jerusalem beginnen. Dann ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Alle Welt fängt bei uns in der Küche an, im Wohnzimmer, sogar im Schlafzimmer. Überall dort, wo wir auf Menschen treffen, die die frohe Botschaft noch nicht gehört haben oder ihr keinen Glauben schenken wollen. Alle Welt bedeutet auch, loszugehen, wenn der Herr es verlangt. Sei es durch Vertreibung, wie es den Aposteln widerfahren ist und den anderen Jüngern. Oder durch Verfolgung natürlich gehört auch dazu. Oder vielleicht durch den Beruf, dass du in eine andere Stadt ziehen musst. Vielleicht benutzt auch Gott eine Eheschließung, dass du dein heimisches Umfeld verlässt und gehst in die Fremde. Da, wo Gott uns hinführt, dahin will ich gehen, singen wir ein Lied. Befolgen wir es auch? Wir sollten es tun. Das Ziel dieser Verkündigung, dieses Auftrags, dieser Mission, wie es dann auch heißt, ist, die Menschen auf ihr letztendliches Lebensziel hinzuweisen. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese beiden Endpunkte eines Lebens gibt es. Es sind aber keine Endpunkte, sondern das sind die Punkte, an denen es kein Zurück mehr gibt. Ein Flugzeug hat eine gewisse Menge Sprit drin. Und wenn es die Hälfte der Strecke überwunden hat, dann kann es nicht mehr zum Ausgangsflughafen zurückfahren. Fliegen, nicht fahren, fliegen. Sondern muss sich im Notfall einen anderen, näher gelegenen Platz suchen. Wo ist dieser Platz? Ist er in der Eiswüste Grönlands, wenn man jetzt über Grönland fliegt? Oder ist es die Kanarischen Inseln, wenn man südlicher fliegt, um von New York nach Deutschland zum Beispiel zu kommen? Wie hast du dich entschieden? Wir haben noch die Zeit zur Umkehr. Das nennt man Buße. Das haben wir den Menschen zu sagen. Wir haben ihm zu sagen, wo sie die Ewigkeit verbringen werden. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Rettung brauchen alle Menschen. Nicht vor Klimawandel, Covid-19 oder der Ungerechtigkeit in dieser Welt, sondern vor Gottes Gericht. Wir brauchen Rettung vor dem Gericht Gottes, das wir selbst zu verantworten haben. Wir sind alle Sünder, auch wenn wir uns nicht dafür halten oder meinen, dass unsere Sünden nicht so groß wären. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Wir kennen die Situation der Ehebrecherin. Jesus verlangt das von den Schriftgelehrten. Und wer hat geworfen? Niemand. Sagt Jesus, wer von euch schon mal die Ehe gebrochen hat, der, wer nicht die Ehe gebrochen hat, werfe den ersten Stein? Nein. Jesus spricht ganz allgemein von Sünde, egal was es ist. Er fragt nicht nach der Schwere, er fragt ganz allgemein. Und wer hat geworfen? Niemand. Alle hatten sie Sünde. Die Botschaft ist einfach. Du bist ein Sünder und Gott straft die Sünder. Jesus ist der Erlöser, der stellvertretend deine Sünde auf sich genommen hat und mit dem Tod bestraft wurde. Und wenn du das im Glauben annimmst, bezeugst du dies durch die Taufe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, dann kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das sagt Jesus zu Nikodemus. Die Rettung vor dem Gericht Gottes bedeutet die Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes, von der wir in dem letzten Kapitel der Offenbarung lesen. Da bekommen wir aber nur einen Eindruck. Denn ich denke, es gibt keine irdischen Worte, um die Schönheit, die wir in der Ewigkeit erleben werden, auch nur annähernd zu beschreiben. Vertrauen und Treue zu Jesus Christus und dem Wort Gottes, das ist die Rettung. Das ist deine Rettung und das ist meine Rettung. Und das bedeutet Glauben im biblischen Sinne. Vertrauen und Treue zu Gott Jesu und zu Gottes Wort. Das alternative Ziel ist auch einfach. Verdammnis. Wer nicht Gottes Wort vertraut, wer meint, Jesus sei nicht für ihn gekreuzigt worden oder er hätte es für ihn nicht tun müssen, der ist weiterhin dem Gericht Gottes unterworfen. Ein Geschenk ist nur dann ein Geschenk, wenn es auch angenommen wird, oder? Nirgends lesen wir in der Bibel, dass irgendein anderer für die Entscheidung, glauben oder nicht glauben, verantwortlich ist als du ganz allein. Wir lesen auch nicht, dass die Sünde durch gute Taten oder Fegefeuer aufgehoben werden können. Wir sollen immer gute Taten tun. Und daraus folgt, dass unsere guten Taten nicht mehr werden, sondern durch schlechte Taten weniger werden. Wie ein Konto oft, von dem man immer nur abhebt, aber nie einzahlt, weil man nichts zum Einzahlen hat und für das es auch keine Zinsen gibt. Verstehen wir das? Irgendwann ist das Konto leer. Oder es ist nicht so viel drauf, wie ich bräuchte, um ins Himmelreich zu gehen. Für die Ewigkeit gibt es zwei Ziele. Das natürliche Ziel, die Verdammnis, weil unsere Natur sündig ist. Es gibt aber auch ein übernatürliches Ziel, die Herrlichkeit Gottes, die du durch den Glauben an den Erlöser, der in der ganzen Heiligen Schrift offenbar wird, die Rettung durch seinen stellvertretenden Tod für dich annimmst. Jesus starb für dich. Gott will keine Rache für unsere Sünden. Er will nicht, dass jemand verloren geht, lesen wir in 2. Petrus 3. Im Gegenteil, Johannes 3, 14 lesen wir, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so musste der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die wirklich gute Nachricht, die wir verkündigen sollen und es auch können. Und damit die Menschen es nicht als Menschenweisheit annehmen, als frommes Wunschdenken oder ähnliches, gab Jesus Zeichen und Wunder für seine Jünger, die sie als Botschafter auswiesen. So wie Jesus durch seine Wundertaten als der Sohn Gottes ausgewiesen wurde, so haben es auch die Apostel getan. Wunderbare Zeichen haben sie getan. Die Wundertaten des Herrn, sie waren schon im Alten Testament angekündigt worden. Und sie haben sich an ihm oder durch ihn erfüllt. Ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen, aber wir wissen es. Lahme heilen, Blinde sehend machen und so weiter und so weiter. Die Wundertaten der Apostel galten der sichtbaren Welt und der unsichtbaren, also der Dämonen- und Geisterwelt. Lesen wir in Apostelgeschichte 5,16. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen, brachten Kranke, von unreinen Geistern geplagte, die alle geheilt wurden. Paulus, ein späterer Apostel, hat auch Geister ausgetrieben, so dass er sogar unter den Geistern bekannt war. Ich möchte uns dazu Apostelgeschichte 19 lesen, 13 bis 16. Sie ist so, ja, für die, die es erlebt haben, war es nicht so schön, aber für uns so ein Zeugnis. Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen die bösen Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten: Wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters, Skephas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach: Jesus kenne ich, und von Paulus weiß ich. Wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los, und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaß seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Wir sehen, es reichte nicht aus, einfach nur im Namen Jesus die bösen Geister auszurufen, austreiben zu wollen, sondern es bedurfte des Auftrags von Jesus persönlich. Denn hätte jeder so handeln können, wäre es jedem gelungen, so etwas zu tun, welches Zeugnis hätten wir dann? Was wäre diese Wundertaten wert gewesen? Gar nichts. Denn diese Wundertaten waren ein Ausweis, fälschungssicher, möchte man sagen, dass die Botschaft, die diesen Ausweis hatten, auch richtig ist. Denn sonst hätte Jesus es nicht zugelassen. Weiterhin waren andere Wunderzeichen der Apostel äußerst seltsam. Die Jünger verkündeten zu Pfingsten in Sprachen, die sie nicht gelernt hatten. Also, ich tue mich schon schwer, mit 5 Jahren Englisch noch Englisch zu reden. Die Jünger hatten keine 5 Jahre, diese vielen Sprachen zu lernen. Aber das ist nicht das Zungenreden, was wir in den charismatischen oder pfingstlerischen Gemeinden finden. Die Rede ist etwas anderes. Denn diese Sprache bei den Charismaten und Pfingstlern müssen nicht unbedingt verstanden werden. Sie behaupten, das sind Engelssprachen. Die Apostel, die sprachen verständlich. Man konnte sie verstehen. Die Leute wussten, was sie sagten. Und sie wunderten sich, dass diese einfachen Männer ihre Sprache so gut beherrschten. Auch nochmal Apostelgeschichte 19. Vers 11. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, so dass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib, also Paulus Leib, zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Also, die Wunder wurden aber weniger. Gegen Ende seines Lebens ließ Paulus Trophimus in Milet krank zurück. Warum? Konnte er nicht mehr? Hatte er nicht mehr genug Glauben? Hat er irgendwas Falsches gesagt? Ich denke nicht. Gegen Ende des Lebens von Paulus, da waren die Evangelien schon fertig. Zumindest zwei, drei davon, nämlich Matthäus, Markus und Lukas. Es gab genug Zeugnisse, schriftliche Zeugnisse, Briefe, die zeigten auf, wer Jesus war, was er von uns verlangt. Es gab aber auch noch genug Zeitzeugen, die das erlebt haben. 60, 70 nach Christi, da lebten viele noch. Es gab also genug Schriftzeugnisse und auch Augenzeugen, die die Richtigkeit dieser Schriften bestätigten. Und wenn es falsch gewesen wäre, hätten sie widerlegt werden können. Gibt es heute noch Wundertaten, die in der Apostelgeschichte beschrieben werden? Wir dürfen nicht übersehen, dass die Verheißung der Wundertaten schließlich allen gläubig gewordenen gilt. Aber auch hier müssen wir aufpassen. Die Wunder sind nicht dazu da, um gläubig zu werden. Sie sind Begleiterscheinungen des Glaubens. Wir lesen nicht in der Bibel zum Beispiel, dass jemand Gift getrunken hat, obwohl es hier im Markus-Evangelium steht. Paulus hat Schlangen aufgehoben, wurde von ihr gewissen und man wartete auf seinen Tod und nichts passierte. Und da dachten sie, boah, das muss einer sein, der muss ja Gott sein. Und Jesus und Paulus konnte das Evangelium von Jesus den Leuten näher bringen. Aber wir haben Beispiele, wo Missionare Gift trinken mussten, nicht freiwillig. Zum Beispiel Ludwig Ingvar Mommsens. Er war Missionar in Sumatra und er überlebte einen solchen Giftanschlag von denen, die ihn bei seiner Missionstätigkeit hindern wollten, unbeschadet. Dieser Mommensen, er hat die größte Gemeinde in Sumatra gegründet. Er hat jetzt mehr als 2 Millionen Mitglieder in, glaube ich, 500 Gemeinden. Er war der Auslöser. Ja, es gibt noch Wunder. Wir dürfen sie nicht wegdiskutieren. Jesus, Gott ist auch heute noch allmächtig. Er war damals nicht allmächtiger als heute. Denn Allmacht heißt immer Allmacht, oder? Da gibt es keinen drunter. Und wir wissen auch nicht, wie viele unreine Geister und Dämonen in der Seelsorge ausgetrieben worden sind. Völlig unspektakulär, ohne Schweißtücher, sondern durch Gebet. Aber das persönliche Wunder unserer Umgestaltung vom Egoisten zum Altruisten, das Wort kennt keiner, oder? Ich auch nicht. Das Wort heißt selbstlosen Menschen. Das soll an jedem Gläubigen bemerkbar sein. Wir waren doch alle Egoisten. Wir waren Egozentriker. Wir haben uns in den Mittelpunkt gestellt. War es nicht so? Und wie sieht es jetzt aus? Jetzt sind wir Christozentriker. Christus im Mittelpunkt. So soll es sein. Und das muss nach außen hin auch sichtbar sein. Und Johann Derksen aus Brakel, er formulierte das mal in einer Predigt so, das hat mir so gut gefallen. In der menschlichen Grammatik kommt zuerst ich, dann du und zuletzt er. Richtig? Ich, du, er, sie, es. Grammatik, Personalpronomen. In der göttlichen Grammatik kommt zuerst er, Jesus. Dann kommst du, mein Nächster. Und dann komme ich. Als letztes. Ein Diener aller. Das ist die Umgestaltung. Das persönliche Wunder, das du selbst erleben darfst in deinem Leben und das andere sehen soll. Wunder sind von Gott gewirkt. Durch Menschen. Sie waren Zeichen, um die Rechtmäßigkeit der Boten zu bezeugen. Und sind es auch heute noch, wenn es notwendig ist. Dadurch aber, dass eben die Schrift vollendet ist, kann man nachlesen, was Gott will, wie er vorgeht. Gott kann heute auch noch Wunder tun. Er tut sie auch. Aber es ist wie immer seine alleinige Entscheidung. Wir können sie nicht verlangen, oder erwarten. Wunder sind kein Beweis für die Größe des persönlichen Glaubens. Wie gesagt, Paulus am Ende seines Lebens konnte den Kranken Trophimus nicht heilen. Und er hatte mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt nicht weniger Glauben als vorher, eher mehr. Aber zum Schluss des Evangeliums gibt es doch endlich noch ein Happy End. Der Herr geht zum Vater zurück. Der Herr wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Der Vater holte ihn zurück nach Hause, möchte man sagen. Da, wo sein Platz ist, zu seiner Rechten, zu des Vaters Rechten. Um diese Aussage auch wirklich recht zu verstehen, müssen wir auch einmal die rabbinische Lehre berücksichtigen, so wie sie die Ordnung im Himmel verstanden. Die Rabbiner machen nämlich einen bedeutenden Unterschied zwischen Sitzen und Stehen im Himmel. Im Himmel sitzt nur Gott allein, zum Zeichen seiner Herrschaft und Gottheit. Aber alle übrigen stehen um den Thron herum. Ich habe auch nirgendwo richtig gelesen, aber ich kann mich vertun. Ich habe ja nicht die ganze Bibel gelesen in den letzten Tagen. Also ich lese auch immer, sie standen vor dem Thron oder fielen auf ihre Knie. Bin mir aber nicht sicher. Aber ich lese nirgends, dass da irgendjemand saß, oder? Wenn Jesus sich also setzt, dann wird deutlich, dass Jesus nicht ein Geschöpf ist. Nicht ein Geschöpf des Vaters und somit natürlich unter ihm steht und zu den Geschöpfen gerechnet wird, sondern er ist über den Geschöpfen, weil Jesus alles geschaffen hat oder durch ihn geschaffen wurde. Das Sitzen zu Rechten ist auch kein Zufall. Er hätte sich rechts hinsetzen können, er hätte sich links hinsetzen können. Nein, auch das ist eine Botschaft an uns. Denn es ist die Bestätigung dafür, dass Jesus der Handlungsbevollmächtigte ist. Derjenige, der zu Rechten eines Königs saß, der war die Hand, der hat ausgeführt, was der König sagte. Und da hat man auch nicht erst lange gefragt, hat das wirklich der König gesagt? Sondern man hat es getan. Und wir lesen auch in Matthäus 28, 18. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und Hebräer 1, 13 bis 14. Zu welchen von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße? Das ist ein Zitat aus Psalm 110, 1. Und Vers 14 lesen wir weiter. Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienen um derer Willen, welche das Heil erben sollen? Die Engel sind die Diener der gläubig geworden. Haben wir das verdient? Nein. Jesus ist kein dienstbarer Geist in diesem Sinne, obwohl er sich erniedrigt hat, um den Dienst der Erlösung an uns zu erweisen. Und auch jetzt ist sein Dienst noch nicht zu Ende. Er sitzt da nicht, um sich auszuruhen. Jesus hat sich nicht zur Ruhe gesetzt, hat nicht die Rente eingereicht, sondern wir lesen, dass er, das lesen wir im letzten Vers, sie aber gingen hinaus und verkündigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Jesus hat es möglich gemacht, dass die Apostel, die Jünger, ja, dass selbst wir so etwas vollbringen können. Es kommt nicht aus uns, allein der Herr. Wunder und selbst die Menschen, die uns in den Weg gestellt werden, sie kommen von Gott. Wir haben nur Ja dazu zu sagen. Wir sollen bereit sein. Der Herr ist beim Vater und gleichzeitig ist er mit uns. Er ist einem jeden, der auf ihn vertraut, nahe. Lesen wir einmal Johannes 15, 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, wir können nichts aus uns heraus tun, außer sündigen. Das heißt, uns von Gott abkehren. Aber der Herr ist mit uns, weil er es will, weil er es versprochen hat. Und weil er es versprochen hat, wird er es auch halten. Wie sollte das gehen, wenn Jesus im Himmel ist und ich hier unten? Wie sollte ich Frucht bringen, wenn er nicht da ist und in mir wirken würde? Es gäbe keine Möglichkeit. Sicher, wenn er jetzt hier neben mir stehen würde und würde sagen, Stefan, das hast du richtig gemacht, Stefan, das hast du falsch gemacht, dann würden wir das verstehen. Aber so verstehen wir es nicht. Und dennoch ist es möglich, weil der Herr uns seinen Geist sandte. Den Heiligen Geist, der uns leitet, der uns gegeben wurde, damit wir nicht als Waisen zurückbleiben. Jesus ist mit uns, mit allen, die an ihn glauben. Und das ist das nächste Wunder. Kommen wir zum Schluss. Obwohl die ersten Zeugen an der Verheißung und der Erfüllung der Auferstehung zweifelten, wo sie ihnen gesagt worden ist, ist ihr Zeugnis nur umso beweiskräftiger. Und dennoch ist alles Wissen um die Tatsache des Lebens, des Sterbens und der Auferstehung nur Kopfwissen, wenn die persönliche Offenbarung des Herrn im Leben fehlt. Hat sich der Herr aber dir in der Schrift oder durch eine persönliche Offenbarung, durch ein Wunder oder sonst etwas gezeigt, dann hast du die Wahl. Du kannst über deine Ewigkeit entscheiden. Deine freie Wahl, kein Zwang. Zwei Möglichkeiten stehen dir zur Verfügung. Jesus und der Schrift zu vertrauen und somit der Gnade teilhaftig zu werden oder Jesus und der Schrift nicht zu vertrauen und verdammt zu sein. Es ist deine Entscheidung, die dir niemand abnimmt. Ergreifst du die Gnade, dann bist du ebenfalls ein Zeuge. Und du wirst ihn in deinem Leben und durch dein Leben verkündigen, weil er mit dir ist. Wie er mit den Aposteln und Jüngern war, so ist er auch mit dir. Und weil er nun beim Vater ist, weil ihm alle Macht vom Vater übergeben wurde, kann er dich auch in allen Situationen helfen. Auch wenn du keine Hilfe siehst. Und das ist das Wunderbare an unserem Herrn. Amen. Wir sind zum Schluss gekommen. Wollen wir noch einmal aufstehen zum Beten? Großallmächtiger Gott, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir so ein Zeugnis haben von deiner Allmacht. Du bist auferstanden, du bist aufgefahren zum Vater, aber nicht, um uns als Waisen zurückzulassen. Du hast deinen Aposteln, deinen Jüngern, allen, die dir nachfolgen, die Kraft gegeben, ein wunderbares Zeugnis zu geben, eine wunderbare, frohe Botschaft zu verkünden, nämlich, dass wir gerettet werden können von unseren Sünden, weil du diese Rettung bewirkt hast am Kreuz auf Golgatha, weil dies bestätigt wurde durch deine Auferstehung und weil du alle Macht hast, im Himmel und auf Erden. Du hast kein Wort fallen lassen von dem, was verkündigt wurde. Und du bist auch heute noch der Treue, der uns vor Gott, dem Vater im Himmel vertritt als hoher Priester. Wir danken dir dafür, für diese große Gnade. Wir loben dich für diese große Gnade. Wir preisen dich und beten dich an, weil du es alleine wert bist. Amen.